Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nahe. Mit dem Wochenspruch aus Philipper 4 darf ich uns heute Morgen zum Gottesdienst am 4. Advent alle ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen möchte ich Herrn Dr. Armin Schwalfenberg. Vielen Dank, dass Sie heute Morgen bei uns sind. Begrüßen darf ich auch alle, die den Gottesdienst zu Hause hören werden. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Abzukündigen ist noch Folgendes. Am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis. Am Freitag, Heiligabend, ist um 15.30 Uhr Open-Air-Gottesdienst am Weihnachtsbaum vom Feuerwehrgerätehaus. Am 15.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus. Die Kollekte an Heiligabend ist für Brot für die Welt bestimmt. Wenn ihr eure Adresse auf die Spendentüte schreibt, dann gibt es auch eine Spendenbescheinigung. Wer diese möchte, schreibt bitte seinen Namen drauf und dann gibt es eine Spendenbescheinigung. Am Samstag, den ersten Weihnachtsfeiertag, ist um 11 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl hier in der Kirche. Und am Sonntag, den zweiten Weihnachtsfeiertag, auch um 11 Uhr Christmas Carol Service, was das auch immer heißt, also ein besonderer Gottesdienst, herzliche Einladung dazu. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag betrug 131,79 €, allen Gebern ganz herzlichen Dank. Die Kollekte von heute ist für die Wohnungsnotfallhilfe in der Diakonie Hessen bestimmt. Wohnungslosigkeit nimmt auch im Bereich unserer Kirche zu. Mitarbeitende der Diakonie stehen in vielen Einrichtungen Menschen bei, die kein Zuhause haben. Mit der Kollekte werden medizinische Hilfe für Menschen auf der Straße und viele weitere Projekte unterstützt. Und nun hören wir Lied Nummer 11, die Verse 1 und 5 bis 7.
Thank you. wollen diesen Gottesdienst am vierten Advent feiern im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lassen Sie uns beten mit Worten aus Psalm 24. Sie finden sie im Gesangbuch unter der Nummer 712. Ich werde die ausgerückten Verse übernehmen, darf Sie bitten, die eingerückten zu sprechen. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wir beten weiter mit eigenen Worten. Herr unser Gott, am vierten Advent haben wir uns hier versammelt, im Licht deiner Wahrheit. Du siehst uns, wie wir sind. Du kennst uns, wie wir uns selbst nicht kennen. Du weißt, wo wir gesündigt haben in Gedanken, Worten und Werken, wo wir dir nicht die Ehre gegeben haben, die dir gebührt, wo wir unserem Nächsten etwas schuldig geblieben sind. Du kennst die Selbstsucht und Trägheit unseres Herzens. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wem er die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben. Lasst uns Gott ehren. Herr unser Gott, wir möchten uns öffnen für dein Kommen. Wir sehnen uns nach deiner Nähe. Aber gerade in dieser Zeit, in der wir uns vorbereiten sollen auf deine Ankunft, sind wir mit so vielem anderen beschäftigt, dass wir kaum zur Besinnung kommen. Wir erschrecken, wenn wir merken, wie leer und ausgebrannt wir am Ende oft sind. Wir bitten dich, komm du jetzt zu uns mit deinem Wort und erleuchte unsere Herzen, damit dieser Gottesdienst hineinwirkt in unser Leben, in unseren Alltag, in unsere Gemeinde. Wir wollen auf dich hören und deinem Wort folgen. Amen. Wir hören jetzt die Schriftlesung aus Lukas 1, die Verse 46 bis 55, der Lobgesang der Maria.
Aus Lukas 1, die Verse 46 bis 55. Da begann Maria, Gott zu loben. Von ganzem Herzen preise ich den Herrn. Ich freue mich über Gott, meinen Retter. Mir, seiner Dienerin, hat er Beachtung geschenkt. Und das, obwohl ich gering und unbedeutend bin. Von jetzt an und zu allen Zeiten wird man mich glücklich preisen. Denn Gott hat große Dinge an mir getan. Er, der mächtig ist und heilig. Seine Barmherzigkeit bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen Menschen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Er streckt seinen starken Arm aus und fegt die Hochmütigen mit ihren stolzen Plänen hinweg. Er stürzt Herrscher von ihrem Thron, Unterdrückte aber richtet er auf. Die Hungrigen beschenkt er mit Gütern und die Reichen schickt er mit leeren Händen weg. Seine Barmherzigkeit hat er uns, seinen Dienern, zugesagt. Ja, er wird seinem Volk Israel helfen. Er hat es unseren Vorfahren versprochen. Abraham und seinen Nachkommen hat er es für immer zugesagt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Halleluja. Musik.
der ganzen Christenheit auf Erden wollen wir unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lassen wir uns gemeinsam das Lied Nummer 1 singen, Macht hoch die Tür, die Verse 1, 4 und 5. Herr, wir bitten dich, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Der für den heutigen Adventssonntag vorgesehene Predigttext steht im Lukasevangelium Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Die Ankündigung der Geburt von Jesus Christus. Da lesen wir: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Soweit der Text für den heutigen Sonntag. Ich möchte heute Morgen etwas mit Ihnen machen, wo Sie vielleicht auf den ersten Blick sagen werden: Geht das denn überhaupt? Kann man das machen? Ich möchte nämlich das Geschehen um Maria, ihre Reaktionen, möchte ich betrachten und dann fragen: Was hat das eigentlich mit uns zu tun? Inwieweit gibt es da unter Umständen Parallelen? Inwieweit können wir uns unter Umständen Maria auch als Vorbild nehmen? Und zwar möchte ich das unter vier Gesichtspunkten tun. Einmal die Ausgangssituation, dann die Botschaft des Engels, drittens die Reaktion der Maria und viertens ihre Perspektive. Zunächst zur Ausgangssituation. Wir lesen in den Versen 26 und 27: Und im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David. Und die Jungfrau hieß Maria. Unser Text knüpft an das, was zuvor berichtet worden ist. Im sechsten Monat, da geht es um die Schwangerschaft der Elisabeth, der Mutter von Johannes dem Täufer. Es wird berichtet, wie der Priester Zacharias im Tempel von dem Engel Gabriel aufgesucht wird und ihm das eröffnet wird, dass er noch in seinem hohen Alter einen Sohn bekommen wird. Auch gerade auf dem Hintergrund der Tatsache, dass die Ehefrau, die Elisabeth, ja schon alt war und eigentlich gar keine Kinder mehr bekommen konnte, ja, überraschte das Zacharias. Es führte dazu sogar, dass er verstummte nach dieser Begegnung mit dem Engel. Und nun ist Elisabeth schwanger, sie befindet sich bereits im sechsten Monat, und hieran knüpft das an, was Maria jetzt geschieht, was von ihr berichtet wird. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns das vor Augen halten, dass die Geschichte von Maria hineingebettet ist in die Geschichte, ja in die Heilsgeschichte Gottes. Maria steht nicht für sich alleine, sondern es wird angeknüpft an das, was bereits geschehen ist. Sie kommt in vorbereitete Verhältnisse. Und nun wird der Engel Gabriel von Gott in die Stadt Nazareth gesandt. Damals bei Zacharias vor 5 Monaten, da war es so, ja, dass das Geschehen sich abspielte noch im Tempel. Und im Tempel kann ja man damit rechnen oder davon ausgehen, dass man unter Umständen einem Engel begegnet. Aber bei Maria, da ist es ganz anders. Ihr begegnet der Engel in einer Alltagssituation, in einer ganz unspektakulären Situation. Maria hat gar nicht damit gerechnet. Und gleichzeitig trifft sie diese Begegnung mit dem Engel in einer Situation, ja, in der sie praktisch steht zwischen Mädchen, Jungfrau und der Erwartung, Frau zu werden. Sie ist schon einem Mann zugesagt. Man könnte sagen, sie befindet sich in einem Zwischenstadium, heute vergleichbar vielleicht mit der Verlobung. Das ist die Ausgangssituation. Lassen Sie uns jetzt einmal schauen, in welcher Situation wir heute sind. Ist nicht auch so, dass wir uns in einer Art Zwischenstadium befinden? Jetzt geht es nicht um Jungfrau sein, sondern es geht darum, dass wir uns in einem Stadium befinden, wo Jesus schon auf diese Welt gekommen ist, wo das Reich Gottes schon angebrochen hat, aber wo wir noch warten darauf, dass es zur Veränderung kommt. Wir warten darauf, gerade jetzt in dieser Adventszeit auch, dass Jesus wiederkommt. Also eine Zeit des Zwischenstadiums. Und gleichzeitig ist dieses Zwischenstadium auch eingebettet in Gottes Heilsgeschichte. Vor uns gab es schon Christen, an die wir anknüpfen, und nach uns wird es vermutlich auch noch welche geben. Merken Sie, wie da unter Umständen doch Parallelen gegeben sind zwischen dem, was Maria erfährt, und dem, wo wir heute stehen? Deswegen lassen Sie uns schauen, wie es jetzt mit der Botschaft des Engels gewesen ist. Zunächst erhält Maria zwei Zusagen. In Vers 28 heißt es: Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. In Vers 30 hören wir: Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Das Erste, was ihr zugesprochen wird, ist: Du bist eine Begnadete. Gott hat an dir gehandelt. Gleichzeitig bedeutet das natürlich auch, dass Maria keine Heilige von sich aus ist, sondern sie ist darauf angewiesen, dass Gott an ihr handelt. Sie ist abhängig von der Gnade Gottes. Und dann wird ihr noch zugesagt, als Zweites: Gott ist mit dir. Der Gott, der sie begnadigt hat, steht an ihrer Seite. Zu diesem Zuspruch kommt dann die Verheißung in Vers 31 bis 33. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. In Vers 35 geht es dann weiter, nachdem Maria zurückgefragt hat, wie das alles geschehen soll. Da antwortet ihr der Engel: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Können wir das überhaupt ermessen, was das für eine Verheißung ist? Das ist doch viel zu groß. Das passt doch gar nicht in unsere Vorstellungswelt. Das fängt ja schon damit an, dass wir es uns nicht vorstellen können, dass eine Jungfrau ein Kind bekommt. Aber hier wird sogar gesagt, dass dieses Kind durch den Heiligen Geist entsteht. Da ist es so, dass Maria praktisch dabei ist, sie ist ganz beteiligt an diesem Vorgang, und gleichzeitig hat sie aber keine Herrschaft darüber. Es wird an ihr gehandelt, in ihr gehandelt. Das ist doch zu hoch für unser kleines Gehirn. Das können wir doch gar nicht denken. Wie ist das bei uns heute? Welche Verheißung haben wir? Wenn Sie im Neuen Testament lesen, dann wird ganz deutlich, dass Jesus immer wieder sagt, dass er in uns Raum und Gestalt gewinnen will. Ganz häufig finden Sie die Redewendung, dass Jesus in uns lebt. Ohne unser Dazutun. Wir müssen uns ihm natürlich öffnen. Aber aktiv können wir da zunächst einmal nichts machen. Er will in uns leben. Er will Einzug halten. Ohne unser Zutun und trotzdem sind wir vollkommen beteiligt. Unser ganzes Leben wird dadurch verändert. Wie bei der Maria. Können Sie sich das eigentlich vorstellen, was da passiert? Wenn wir das ernst nehmen, das sprengt doch auch unsere Vorstellungskraft. Das können wir mit unserem kleinen Gehirn nicht, ja, ermessen. Oder denken wir an die Zusagen im Neuen Testament. Zwar ist es kein Engel, der uns etwas zusagt, aber Jesus selbst, Gottes Sohn, hat uns Zusagen gegeben, nämlich auch, dass wir Begnadete sind. Dass Gott in Gnaden auf uns geschaut hat. Können wir uns das vorstellen? Überlegen Sie sich mal, wie viele Menschen es gibt auf dieser Welt, wie viele Menschen es schon zu aller Zeit gegeben hat. Und Gott spricht jeden Einzelnen an. Er hat mich mit Gnaden angeschaut. Wenn wir das wirklich einmal ernst nehmen, dann merken wir, das ist genauso unvorstellbar wie das, was Maria gesagt bekommen hat. Und deshalb lassen Sie uns doch einmal jetzt genau hinschauen, wie reagiert Maria darauf. Ich meine, drei Reaktionen zu erkennen. Die erste Reaktion in Vers 29, da heißt es, sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß. Das ist interessant, dass wir das immer wieder in Gottes Wort lesen, dass wenn ein Engel oder wenn das Heilige auf den Menschen trifft, das zunächst nicht einmal große Freude auslöst, sondern Furcht. Wir brauchen nur zu denken an die Weihnachtsgeschichte. Offensichtlich ist es so, dass Mensch und Gott, der Heilige oder ein Engel, dass das so weit auseinander ist, dass uns das Angst macht, weil wir plötzlich merken, unsere Sündhaftigkeit. Daran, wie Maria reagiert, merken wir aber auch, dass sie ein normaler Mensch ist. Sie reagiert nämlich entsprechend, menschlich, natürlich. Die zweite Reaktion finden wir in Vers 34. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Mann weiß? Die Reaktion der Maria auf dieses Unvorstellbare ist nicht die, dass sie sagt, das kann überhaupt nicht sein, dass sie alles in Frage stellt, sondern sie fragt nach. Das ist etwas anderes. Das ist ein Unterschied, ob ich die Botschaft hinterfrage oder ob ich nachfrage. Wie soll das geschehen? Wir merken also auch, bei Maria ist das nicht nur ein einfaches Abnicken, ach, das ist halt so. Es ist keine Reaktion, ja, wo man sich in sein Schicksal ergibt. Nein, sie fragt nach. Wie soll das geschehen? Und das Interessante ist ja, dass Maria auf diese Nachfrage eine Antwort erhält. Stellen Sie sich einmal vor, Maria hätte nicht nachgefragt. Wie viel weniger wir wüssten. Und gleichzeitig, wenn man sich die Antwort des Engels anschaut, nämlich dass der Heilige Geist in ihr das Heilige entstehen lassen wird, können Sie sich das vorstellen, was das bedeutet? Meinen Sie, Maria hätte diese Antwort verstanden? Ganz bestimmt nicht. Auch diese Antwort sprengt alles, was wir uns vorstellen können. Aber das Interessante ist, wie reagiert drittens Maria darauf in Vers 38? sagt sie, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Maria sagt, ich bin Gottes Magd. Sie erkennt an, Gott ist viel höher, ich bin nur die Magd. Es gibt vieles, was ich nicht verstehe, aber ich will gehorchen. Ich will mich in seinen Willen hineinbegeben. Maria bleibt nicht im Fragen stecken, sondern sie hat ein Ja zu Gottes Handeln. Wenn wir diese Reaktion von Maria sehen, ja, lass es uns einmal fragen, wie ist das denn bei uns? Wie reagieren wir auf die Zusagen und Verheißungen Gottes? Was können wir unter Umständen von Maria lernen? Ich weiß nicht, hat jemand von Ihnen schon die Bibel mal insgesamt gelesen? Es gibt so schöne Jahresbibeln, ist ein schöner Vorsatz für das neue Jahr. Da kommt man in einem Jahr durch die ganze Bibel. Und ich sage Ihnen, wenn Sie die ganze Bibel durchlesen, dann wird es immer wieder Stellen geben, wo Sie Angst bekommen. Wo Sie merken, Gott ist heilig. Wo Sie merken, mit Gott ist nicht zu spaßen. Wir leben ja in einer Zeit, aber das hat es immer schon gegeben, wo die Menschen ja das beiseite schieben wollten, wo man das umdeuten will, wo man vom lieben Gott mit dem langen Bart spricht. So wird uns Gott aber in der Bibel nicht vorgestellt. Wenn man das Heilige vor Augen hat, wenn man mit dem Heiligen konfrontiert wird, dann bekommt man Angst und Furcht, weil man plötzlich merkt, wer man selbst ist, wie man den Ansprüchen nicht genügt, die eigentlich Gott an uns stellt. Dass wir nicht so leben, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und ich kann Ihnen sagen, nur wenn Sie diese Angst und Furcht auch verspüren, dann können Sie ermessen, was es bedeutet, begnadet zu sein. Das sage ich Ihnen jetzt als Jurist. Nur derjenige, der verurteilt worden ist, kann auch begnadigt werden. Deswegen ist es wichtig, dass uns das vor Augen gestellt wird, wie weit wir von dem entfernt leben, wie Gott sich unser Leben vorgestellt hat. Deswegen ist es wichtig, dass wir zu Gott kommen und sagen, Herr, vergib mir, sei mir gnädig. Und dabei geht es darum, dass wir das, was in der Bibel steht, nicht in Frage stellen. Wir sprechen ja gerade über die Ankündigung der Geburt von Jesus. Wie viele stellen das in Frage? Wie viele haben heute Morgen im Gottesdienst gebetet, ja, dass sie an die Jungfrauengeburt glauben, aber in Wirklichkeit tun sie es nicht, sondern deuten es um. Sie stellen es in Frage. Maria hat es nicht in Frage gestellt. Aber sie hat nachgefragt. Wenn etwas meine Vorstellungskraft ja übersteigt, dann darf ich nachfragen. Dann darf ich zu Gott gehen und sagen, Herr, ich möchte das ernst nehmen, was da steht. Aber ich kann es nicht verstehen. Und vielleicht wird mir Gott antworten durch andere Bibelstellen. Und vielleicht werde ich diese Antwort genauso wenig verstehen, wie Maria die Antwort des Engels verstanden hat. Aber ich darf dann auch diesen dritten Schritt tun, den Maria getan hat, nämlich, dass ich nicht im Fragen stehen bleibe, sondern dass ich mich Gott unterordne und sage, Herr, wer bin ich? Ich bin so viel kleiner als du. Das ist doch klar, dass ich nicht alles verstehe. Was wäre das für ein Gott, den ich vollständig verstehe? Aber ich vertraue darauf, dass du es gut mit mir meinst, dass du gnädig bist. Und deswegen sage ich Ja zu dem, was du sagst. Ich sage Ja zu dem, was du auch zu mir und meinem Leben sagst. Das vierte ist die Frage, was für eine Perspektive hat Maria? Wir finden dazu in den Versen 36 und 37 folgende. Da heißt es: Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und siehe. Siehe bedeutet immer wieder in der Bibel, dass unser Blick ganz neu ausgerichtet werden soll. Und Marias Blick wird ausgerichtet zunächst einmal auf ihre Verwandte, nämlich die Elisabeth. Ihr Blick wird ausgerichtet darauf, dass Gott ganz in ihrer Nähe wirkt. Und dann wird ihr Blick geweitet, nämlich bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria soll die Allmacht Gottes in den Blick bekommen. Diese Allmacht wird am Einzelfall verdeutlicht, aber wird dann auch, soll den Blick weiten für die ganze Welt. Ich glaube, dass wir auch so einen Blick für unser Leben bekommen sollen. Es ist ja häufig so, dass wir als Christen ja Probleme haben mit dem Sehen. Es gibt da die Kurzsichtigen, die schauen immer nur auf ihr eigenes Leben, auf ihr eigenes Leid, auf ihren eigenen Vorteil, auf ihre eigene Gemeinde, auf ihr eigenes Land. Und dann gibt es die Weitsichtigen, die schauen immer primär auf die Ferne, auf das ewige Leben, auf das Gericht Gottes, den jüngsten Tag, die Wiederkunft von Jesus, die Größe Gottes, ja, die dritte Welt. Dieses Siehe bedeutet, wir sollen Gott ganz neu in den Blick bekommen. Wir sollen ganz neu den Blick dafür geöffnet bekommen, dass Gottes Allmacht in unserer Nähe, in unserem eigenen Leben wirksam ist. Aber gleichzeitig sollen wir auch mit dieser Allmacht Gottes ja für diese ganze Welt rechnen. Ich glaube, dass wir ja das ganz neu lernen müssen, nicht kurzsichtig zu sein, aber auch nicht nur weitsichtig, sondern dass wir die gesamte Allmacht Gottes in den Blick bekommen. Denn Gott, bei Gott ist alles möglich. Vielleicht kennen Sie noch den Werbeslogan von früher, den Werbeslogan einer Autofirma: Nichts ist unmöglich. Bei Gott heißt es, Gott ist alles möglich. Da wissen wir, an wen wir uns wenden müssen. Es ist wichtig, dass wir dieses alles in den Blick bekommen, dass wir dafür offen sind, dass Gott seine Verheißungen, unsere Gebete und unsere Erwartungen erfüllt. Manchmal kann das ganz anders sein, als wir uns das vielleicht gedacht haben, als wir uns das vorgestellt haben. Ein unbekannter Soldat hat während des amerikanischen Bürgerkrieges das einmal in einem Brief so zusammengefasst. Ich bat Gott um Stärke, er aber machte mich schwach, damit ich Bescheidenheit und Demut lernte. Ich erbat seine Hilfe, um große Taten zu vollbringen. Er machte mich kleinmütig, damit ich gute Taten vollbrächte. Ich bat um Reichtum, um glücklich zu werden. Er machte mich arm, damit ich weise würde. Ich bat um alle Dinge, damit ich das Leben genießen könnte. Er gab mir das Leben, damit ich alle Dinge genießen könnte. Ich erhielt nichts von dem, was ich erbat, aber alles, was ich mir erhofft hatte. Ich wünsche Ihnen für die Adventszeit, dass Sie sich von Gott Ihren Blick ganz neu ausrichten lassen auf das, was er in Ihrem Leben bereits getan hat und auf das, was er noch mit Ihnen vorhat. Denn siehe, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lassen Sie uns das Lied Nummer 6 singen, alle Verse, die Verse 1 bis 5, ihr lieben Christen. Lied 6, alle Verse. Wir wollen beten und bleiben zuerst dazu sitzen. Ja, unser Gott, bahne du dir den Weg zu uns. Öffne bei uns Tor und Tür für die Fülle deiner Liebe und halte in uns die Erwartung wach, dass mit dem Kommen deines Sohnes Himmel und Erde erneuert werden. Lass diese Advents- und Weihnachtszeit für uns zu einer Zeit werden, in der wir dir ganz neu begegnen, in der du ganz neu von uns Besitz ergreifst, in der du uns ganz neu ein Herz für unsere Mitmenschen schenkst. Wir bitten dich für alle, die besonders belastet sind. Richte sie auf und lass sie deine Nähe spüren. Gib allen Trauernden deinen Frieden, den einsamen und Kranken neue Hoffnung und Zuversicht. Das bitten wir dich auch ganz besonders für alle, die unter der Pandemie besonders leiden. Führe uns zu den Menschen, den du durch uns deine Liebe bringen willst. Wir bitten dich für deine Kirche, Herr. Sende deinen Heiligen Geist, damit der Glaube gestärkt wird und alle Aufgaben in der Verantwortung vor dir wahrgenommen werden. Herr, wir bitten dich für die Erhaltung deiner Schöpfung. Lass die Menschheit in der ganzen Welt ihre Verantwortung erkennen und wahrnehmen. Befreie uns von der Versuchung, alles Machbare um jeden Preis ausführen zu müssen. Herr, wir bitten dich um ein friedliches Zusammenleben der Menschen in aller Welt. Gib, dass wir einander vergeben, statt über Vergeltung nachzudenken. Sei denen besonders nah, die wegen ihres Glaubens bedrängt und verfolgt werden. In der Stille wollen wir noch die Dinge vor Gott bringen, die uns konkret bewegen. Herr Jesus Christus, du bist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Du reichst uns die Hand deiner Gnade, vergibst uns und willst mit uns Gemeinschaft haben. Deshalb preisen wir dich und bitten dich darum, unser Gebet zu erhören. Gib uns, wie es uns zum Besten dient. Dir sei Lob und Preis mit dem Vater und dem Heiligen Geist, jetzt und für alle Zeit. Und gemeinsam wollen wir weiter beten und erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen gemeinsam das Lied Nummer 13 singen, Tochter Zion. Wir singen alle drei Verse. Nummer 13. wollen uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Wir nehmen noch mal Platz zum Orgelnachspiel. Vielen Dank für das schöne Nachspiel. Ich wünsche Ihnen von hier vorne einen schönen vierten Advent und eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.